Team Jesus soll das Thema sein. Wer gehört dazu? Was hat das für uns heute vielleicht zu bedeuten? Und ich berufe mich dabei auf den Text bei Markus 3, Verse 13 bis 19. Ich habe die Version aus der Basisbibel als Grundlage genommen und lese es eben mal vor. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, denen er den Namen Donnersöhne gab. Dazu kamen Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas Iskariot, er war es, der Jesus später verriet. In Gottes Namen, Amen. Ein ganzes Team von Menschen hat diesen Gottesdienst heute vorbereitet. Unser Vorstand ist das Leitungsteam der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Burgendorf. Wenn mein Telefon im Beruf Alarm gibt, fahre ich mit meinem Team zum Ereignisort, um jemandem zu helfen, um eine Gefahr abzuwehren, vielleicht um einen Straftäter festzunehmen. Eine Ärztin und ihr Praxisteam versorgen Patientinnen und Patienten. Der Pilot und sein Team sind für einen sicheren Flug verantwortlich. Professorin Brinkmann von der Uni Braunschweig und ihr Team liefern wichtige Erkenntnisse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und Jesus, der hatte ebenfalls ein Team. Auf ein paar Aspekte der Teamzusammensetzung bei Jesus möchte ich jetzt eingehen. Was hat es nun mit dem Team der 12 auf sich? Wen hat Jesus da zu sich geholt? Was könnte wichtig gewesen sein? Was haben die Männer gemeinsam? Wo unterscheiden sie sich? Und vor allem, können wir für heute etwas daraus lernen? Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht 12 Lebensläufe durch. Ich komme mal zu der Personalauswahl bei Jesus. Was fällt aus Sicht, wenn wir heute drauf schauen, sofort auf? Nur Männer. Darauf werde ich noch eingehen. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das heute bei der Jüngersuche? Gäbe es so eine Art Ausschreibung? Jünger gesucht, männlich, weiblich, divers, Voraussetzung, Treue zum Chef bis zum Tod, abgeschlossenes Studium in christlicher Theologie? Das gab es damals noch gar nicht. Gehalt? Nein. Lohn? Ewiges Leben. Wir wissen, dass es nicht so war. Jesus war zunächst auch gar nicht so sehr der Chef, sondern er war vielmehr auch Lehrer. Die Jünger waren seine Schüler. Er musste und wollte Menschen unterrichten, um den Glauben in die Welt zu bringen. Ungewöhnlich im Vergleich zur heutigen Zeit, der Lehrer sucht sich seine Schüler. Schul- und Lehrerwahl kennen Eltern, Großeltern und Kinder aus dem Familienkontext zur Genüge. Aber niemand erwartet, dass sich eine weiterführende Schule meldet, eine Lehrerin oder ein Lehrer anruft und ein Schüler, ein Kind bittet, komm doch bitte zu mir. Jesus hat sich seine Schüler aber ausgesucht. Und ich finde, auch schon in diesen kleinen Aspekten schimmert das Außergewöhnliche für sein Wirken durch, wo er einen Unterschied macht, wo etwas anders ist und wo es sich auch absetzt von den Schulen anderer Rabbiner, was wir wissen aus der damaligen Zeit. Die Frage, hat der Zeitpunkt der Bestimmung der Jünger, wann das Ganze stattgefunden hat, eine Bedeutung? Menschenmassen folgten damals Jesus. Seine Heilungen waren sensationell. Sein Wirken am Sabbat galt einigen als Skandal. Jesus brauchte Ruhe. Er zog sich zurück. Nur ein kleiner Kreis von Menschen blieb in seiner Nähe. Heutzutage würde ein Chef einer Personalabteilung sagen, da droht Überlastung, Burnout-Gefahr, eine vielversprechende Abteilung in meiner Firma wächst, da muss Personalzuwachs sein. Ich glaube, das würde nicht weiterhelfen. Jesus konnte das Leben vom Ende denken. Deswegen kam es zur Auswahl der Jünger, nicht wegen Überlastung. Es war an der Zeit, langfristige Vorkehrungen für die Nachfolge zu treffen, für seine Nachfolge. Die Apostel wurden ja nicht nur ausgewählt, um seine Schüler zu sein, sondern er gab ihnen auch die Kraft, wie wir es eben gehört haben, Dämonen auszutreiben. Er stellt seine Heilkraft den Jüngern zur Verfügung. Ohne Prüfung, ohne Diplom, ohne etwas, sondern durch seine Macht. Ich möchte gerne auf ein paar Besonderheiten bei dem ausgesuchten Personal schauen. Simon Petrus, er heißt auch vielfach der Vorzeigejünger. Er ist mutig, das muss man ihm lassen. Aber es mangelt ihm an realistischer Selbsteinschätzung. Es gibt mehrere Beispiele seines Handelns. Und eines ist davon besonders prägnant. Petrus sagt in Matthäus, selbst wenn ich sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und wir wissen, es ist nicht mehr lange hin, er macht genau das Gegenteil, er verleugnet Jesus. Thomas der Zweifler, selbst dieser Zweifler wird später vom Glauben an Jesus Christus, von der guten Nachricht sprechen und verkündigen. Judas Iskariot, zuerst veruntreut er das gemeinsame Geld der Jünger, später verrät er Jesus und als er gesehen hat, was er da alles angestellt hat, begeht er Selbstmord. Auch einer vom Team bei Jesus. Matthäus der Zöllner, der beleidigende Begriff für Zöllner in damaliger Zeit war Sünder. Also wenn man, sag ich mal, straßenjargonmäßig davon gesprochen hat, dann konnte man sehen, die haben kein hohes Ansehen, die haben mehr Geld kassiert, als sie kassieren durften. Sie dienten außerdem dem vielfach verhassten Römischen Reich und statt Zöllner wurde dann Sünder gesagt. Der gehörte auch zu Jesus ins Team. Und totaler Gegensatz dazu, Simon der Kananäer, er wird an anderer Stelle auch Zelot genannt. Zeloten waren Menschen, wir würden heute sagen, das sind staatsfeindliche Untergrundkämpfer. Die waren nun massiv gegen das Römische Reich und seine Instanzen. Und dann war so ein Zöllner als Mitarbeiter der Staatsmacht und ein Zelot, die waren zusammen in einem Team. Schwer vorzustellen, würde man das heute so machen, irgendwie wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem hat das da funktioniert und ist vielleicht auch ein Ausdruck von einer großen Bandbreite in diesem Zwölferteam. Was lässt sich daraus ableiten? Wieso diese Unterschiede? Warum wird ein Team zusammengestellt, bei dem man denken kann, das kann doch eigentlich nicht funktionieren? Und in diesem Spannungsfeld dann noch die als Donnersöhne bezeichneten Jünger Johannes und Jakobus. Das ist ja jetzt auch ein Spitzname, der nicht für Frieden, Liebe und Deeskalation spricht. Bevor ich dazu genauer komme, was sich aus der Teamzusammensetzung aus meiner Sicht ableiten lässt, ist noch ein Punkt vom Anfang offen, die Jüngeren. Die 12 Jünger, das waren Männer, die hier genannt sind, das ist gar keine Frage. Und es steht als Bild für die 12 Stämme Israels. Das heißt, Jesu wirken sollte ganz Israel gelten. Und in der patriarchalen Gesellschaft damals, in dieser männlichkeitsbetonten oder von Männern geprägten, dominierten Gesellschaft, war das ein starkes Zeichen. 12 Männer, 12 Stämme, das heißt, es sind alle gemeint bei Jesu Wirken. Das ist zweifelsfrei zu verstehen und es wäre sicherlich ungünstig gewesen zu sagen, wir machen hier irgendwas mit 8-4 oder 7-5 oder 6-6. 12 Männer, 12 Stämme, ganz Israel ist gemeint, eine zeitgemäße und total prägnante Aussage. Es ist allerdings auch total sicher, dass Frauen Jüngerinnen waren, das heißt zu Jesus gehörten, bei ihm im Gefolge waren. Das leere Grab wurde von Frauen entdeckt. Allein dieser Umstand wird den Frauen eine herausragende Bedeutung beimessen. Das macht es schon sehr deutlich. In Markus 15, Vers 40, 41 lesen wir außerdem, Es waren auch Frauen da, in Klammern bei der Kreuzigung, darauf bezieht sich das, die aus der Ferne alles mit ansahen. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Schon als Jesus in Galiläa war, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Und der Ausdruck, dass sie Jesus gefolgt waren, ist im Laufe der Übersetzung etwas schwächer gewesen. Wir müssen uns darunter vorstellen, das war Nachfolge. Die waren nicht sozusagen das Team der Logistik, das da irgendwie mitgegangen ist und für Jesus gesorgt hat, sondern das waren richtig auch seine Schülerinnen. Schauen wir mal auf Salome, die nur bei Markus erwähnt wird. Salome war eine der Frauen, die bei der Kreuzigung, wie ich eben gesagt habe, aus der Ferne anwesend war. Es gibt keine Überlieferung dazu, dass irgendwelche Jünger, männliche Jünger, auch noch anwesend waren. Salome hörte die Botschaft der Auferstehung zuerst. Das war, als sie zum Grab kam, um nach dem Rechten zu schauen und Jesus zu ehren mit wertvollen Ölen, wollte sie ihn salben. Und sie war auch Jesus schon zu Lebzeiten gefolgt, wie es hier geschrieben ist. Sie war schon seit Galiläa mindestens mit ihm unterwegs, war ihm treu und hat sicherlich auch Gefahren auf sich genommen, um da nachzufolgen. Neben Salome kennen wir beispielsweise auch noch Johanna und Susanna, die erwähnt sind. Johanna war Frau eines hochrangigen Beamten von Herodes. Und das kriegt jetzt irgendwie eine ganz interessante Wendung, finde ich. Es steht geschrieben, dass sie und viele andere Frauen mit dem unterstützten, was sie hatten. Also sie unterstützten Jesus mit dem, was sie hatten. Johanna als Frau eines hochrangigen Beamten bei Herodes, man kann das annehmen, hat möglicherweise Jesus mit den Mitteln unterstützt, die ihr Mann bei Herodes verdient hat. Und sie war verheiratet und ist trotzdem mit ihm mitgezogen. Also das ist ja eine Aussage von großer Kraft. Und neben den 14 Frauen, die namentlich genannt werden in den Evangelien, gehen heutzutage Forscherinnen und Forscher davon aus, dass insgesamt um die 20 weitere Frauen, die namenlos geblieben sind, auch noch mit Jesus unterwegs waren, mit ihm im Gefolge waren. Das wird dadurch erklärt, dass Übersetzungen aus dem Griechischen häufig früher aus Mensch Mann gemacht haben und dadurch zum Beispiel Verluste entstanden sind. Und es war häufig auch so, dass jemand, der Nachfolger war oder der dann als Christ unterwegs war, Diakon war von seiner Bezeichnung. Es gab aber keine Diakonin, sondern die Frauen wurden dann zu Dienerinnen. Das hat ja irgendwie auch heutzutage eine andere Bedeutung. Diakon gehört zur Kirche, ist Teil der Gemeinde. Dienerin wird da eher vielleicht als Außenstehend empfunden. Und wenn man das alles zusammennimmt und die Literatur, die ich dazu durchgelesen habe, sagt, es müssen etwa um die 70 gewesen sein, die so das feste Team von Jesus waren und daraus dann die 12 Apostel, dann sage ich mal 14 Frauen, die einen Namen haben, 20 von denen man annimmt, dass sie auch noch im Gefolge waren, auf die es Hinweise gibt, die aber keine namentliche Persönlichkeit mehr sind, dann war das etwa Hälfte-Hälfte. Das ist schon für damalige Zeiten, ganz oft auch heute, revolutionär gewesen. Also ein ganz gemischtes Team. Die Welt war damals kleiner und Globalisierung kannten wir so ja noch nicht oder kannte man damals nicht. Und ich habe mir vorgestellt, wie wäre das wohl heute in dieser großen Welt, wenn es zu dieser Jüngerauswahl käme. Das ist jetzt so rein hypothetisch, aber 12 Stämme, die ganz Israel abdecken und 12 Jünger, die heute die große Menschheit oder die Schar der Christen abdecken sollten, das wäre ein bunter Haufen. Allein schon verschiedene Hautfarben. Möglicherweise säße da ein syrischer Flüchtling mit am Tisch und eine thailändische Prostituierte. Vielleicht ein Deutscher, nehmen wir uns zwar nicht so wichtig, vielleicht eine Europäerin in diesen 12 aus einem weltweiten Pool, wenn man so will. Das ist schon sehr kunterbunt und eine große Bandbreite. Und bei Jesus vielfältige Charakterköpfe, starke Persönlichkeiten, große Bildungsunterschiede, selbstbewusste Extrovertierte, leise, introvertierte. Und daraus wächst für uns viel Erkenntnis für Gottes Gegenwart in der heutigen Zeit, finde ich. Für mich sind es zwei Informationen, zwei Kernbegriffe, die diese Teamzusammensetzung mit zwei Worten zusammenfassen. Das eine ist Vielfalt und der andere Begriff ist Freiheit. Unglaublich unterschiedliche Menschen bilden eine vielfältige Gefolgschaft. Sie alle haben die Freiheit, sich mit ihren Fähigkeiten als Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger einzubringen. Vielfalt und Freiheit. Hört sich das nach Beliebigkeit an und dass alle tun und lassen können, was sie wollen? Vielleicht. Ist es so gemeint? Auf keinen Fall. Wieso nicht? Eine Gemeinsamkeit vereint alle im Team bei Jesus. Sie sind alle darauf fokussiert, Jesus zu dienen und in seiner Nachfolge zu leben. Man kann sozusagen sagen, der Gegenstand ihres Glaubens ist die Nachfolge Jesus. Jesu und der Glaube an den dreieinigen Gott. Das ist nicht verhandelbar, das ist auch nicht austauschbar, da kann man auch schlecht drüber diskutieren, sondern das ist sozusagen der Kerninhalt, das ist der Gegenstand des Glaubens. Es geht nicht um schönes Vereinsleben, es ist nicht genug, sich miteinander wohlzufühlen. Es wird sehr deutlich darin auch, dass die Jünger Besitz und Familie zurücklassen mussten, um Jesus nachzufolgen. Dieses Zurücklassen, finde ich, ist auch ein ganz starkes Bild für diese Konzentration, für das Fokussiertsein, für die Nachfolge. Worin bestehen also diese Vielfalt und Freiheit? Die Vielfalt und die Freiheit bestehen aus meiner Sicht in der Art der Nachfolge. Philippus, der gute Bildung in einem liberalen Umfeld genossen haben dürfte, das kann man zum Beispiel aus seinem hellenistisch-griechischen Namen ableiten, hat seine Nachfolge sicherlich ganz anders gelebt und erlebt als zum Beispiel Simon Petrus, der Fischer, der gern mal ein bisschen handfest, vorlaut und spontan aus dem Bauch reagierte. Ein ehemaliger Zöllner wie Matthäus wurde sicherlich ganz anders sozialisiert als Simon, der Kananäer, den man in heutiger Zeit als Terroristen bezeichnen würde, in den Medien auf jeden Fall. Und in unserer Zeit? Die Vielfalt in der Jüngerschar gibt ein Beispiel für die Vielfalt, die uns zur Verfügung steht in Gottes Reich. Niemand muss etwas machen, weil es ein anderer so macht. Niemand muss jemanden nachmachen oder kopieren. Wir können ganz individuell wir selbst sein. Ich habe dazu ein passendes Wort gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat. Du bist einmalig, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Du brauchst nur du selbst zu sein, die anderen gibt es auch schon. Das ist eine gute Nachricht, das ist Evangelium pur. Und Jesus gibt uns sogar die Freiheit, selbst zu entscheiden, möchten wir zu seinem Team gehören oder nicht. Wir können es entscheiden. Er wünscht sich natürlich, dass wir uns zu ihm bekennen. Wir dürfen das so machen, wie wir sind. Jesus hat für jeden Menschen hier in der LKG, hier in Burgdorf, hier im Land und überall eine Tür geöffnet, durch die wir zu ihm kommen können. Und das dürfen wir mit Freude tun, denn er möchte, dass es uns gut geht. Nicht ohne Grund hat Joachim Laschak vor 2 Wochen bemerkenswert gepredigt, dass Jesu erste Wunder bei einer Hochzeit stattfanden. Was für ein Ereignis. Wir sollen unseren Glauben feiern und tanzen dürfen. Keine Tanzpflicht, das würde manche wieder stressen, aber es ist erlaubt. Also, eine Feier, was war das auch für ein Symbol damals? Halleluja, eine Hochzeitsfeier. Was für ein starkes Sinnbild für Liebe, für Zukunft, für Überfluss und für eine unglaublich gut zusammenhaltende Gemeinschaft. Wie könnte das denn heute praktisch aussehen? Vermutlich brauchen wir viel mehr Gelassenheit und Nächstenliebe mit den Arten und Unarten unserer Mitmenschen und ganz unter uns auch mit unseren eigenen Marotten. In der Gemeinde sind unsere Ziele die Nachfolge Jesus. Den Glauben miteinander zu leben, Leben miteinander zu teilen und andere Menschen von unserem Glauben zu begeistern, um sie mit Jesus bekannt zu machen. Hier als Team, vielleicht in Burgdorf, als Team der Christen in Burgdorf in der LKG, als Team der Christen weltweit. meine Gedanken, was könnten denn gute Bedingungen sein, um so zusammen im Team zu leben und diese Ziele zu erreichen, zu verfolgen. Wenn ich sagen kann, ich fühle mich in meinem Gemeindeumfeld wohl und anerkannt, es ist eine Freude, anderen davon mit Begeisterung zu erzählen, dann sind bestimmt schon gute Bedingungen gelegt für so ein funktionierendes Team in heutiger Zeit. Ich kann meine Begabung einbringen und entfalten, so wie ich bin. Meine Bedürfnisse als Mensch werden berücksichtigt. Es gibt 6 wesentliche Bedürfnisse, auf die ich kurz eingehen möchte. Es gibt das Bedürfnis nach Anerkennung. Das heißt, es gibt liebevolle und ernstgemeinte Wertschätzung untereinander. Es gibt das Bedürfnis nach Solidarität. Ich weiß, ich bin nicht allein, andere stehen mir zur Seite. Wir haben ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Das sind universelle Bedürfnisse, die gelten für alle Menschen. Ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Das heißt, zum Beispiel Absprachen einzuhalten, Verabredungen zu treffen, ist wichtig. Es gibt ein Bedürfnis, das wird beschrieben mit Respekt eigener Grenzen. Ganz prägnant, Stopp ist Stopp. Und als 6. Bedürfnis ist die Aufmerksamkeit wichtig. Menschen wollen wahrgenommen werden. Wenn jemand das Gefühl hat, ist eigentlich egal, ob ich dabei bin oder nicht, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Dann fehlt es bestimmt an Aufmerksamkeit und man fühlt sich nicht gut wahrgenommen. Weil wir in unserer Unterschiedlichkeit unterschiedliche Schwerpunkte bei diesen Bedürfnissen haben, kann ich hier leider nicht mit einer Universallösung kommen, wie wir das jetzt machen. Es gibt keine Universallösung für allerbeste Bedingungen, kein garantiertes Wenn-Dann. Aber wir können in einem gesunden Klima über die Bedürfnisse sprechen und miteinander, mit einem empathischen Blick für die andere und den anderen, können wir auch erkennen, was sind die Bedürfnisse, was tut einer Person gut, wie können wir gut miteinander umgehen, um gute Bedingungen zu schaffen. Und das möchte auch Jesus. Sein Wunderwirken bei der Hochzeit zu Kana belegt das. Unsere Bedürfnisse sollen erfüllt werden. Das ist seine Liebe, das ist seine Freiheit, das ist seine Vielfalt. Für uns individuell. Eine Vielfalt, die sich ebenso in der unglaublichen Verschiedenheit der verschiedenen Christengemeinden weltweit widerspiegelt. Jesus liebt uns bedingungslos, so wie wir zu ihm kommen. Präziser muss es heißen, Jesus liebt dich so, wie du bist, bedingungslos und jederzeit. Hört sich gut an, nach Harmonie und nach heiler Welt, und das Leben ist aber nicht immer so. Wir sind nicht bei einem großen Fest im Sommer beim Lagerfeuer und angenehmer Abendtemperatur, netten Gästen und gutem Essen. Das ist unser Leben ja nicht, es ist nicht ständig Party, sondern es gibt Schmerz, Krankheit und Leid, die zum Leben auch dazu kommen können, in vielen Fällen dazu kommen werden oder auch schon ganz brutal da sind. Jesus hat das für uns durchlebt. Und das ist die nächste schwerwiegende Nachricht im Team Jesus. Vielfalt und Freiheit. Und dann kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Niemand kann tiefer fallen, als dass Jesus nicht in seiner Nähe sein könnte. 12 Jünger als Symbol für die 12 Stämme, als Zeichen dafür, dass es allumfassend gemeint ist, was Jesus möchte, macht deutlich, da fällt niemand durch. Dieses Angebot gilt für alle. Ganz egal, wie du lebst, was du erlebst, wie unwürdig du dein eigenes Leben vielleicht empfindest, Jesus möchte leben, möchte, dass wir leben können, als wäre das Leben ein Fest. Aber ich habe es bereits gesagt, er weiß auch, dass das Leben nicht nur Party ist. Er weiß, dass wir ganz unten sein können. Er weiß, dass wir in unserem Leben Situationen haben, da fühlen wir uns, als würden wir in einen Abgrund fallen, in ein tiefes, schwarzes Loch. Für solche Situationen möchte ich das Glauben und Trost dadurch finden können. Jesus hing für uns oben am Kreuz, tiefer ging es nicht. Das Zeichen totaler Entwürdigung im Römischen Reich, gekreuzigt zu werden. Eine regelrechte Entmenschlichung. Am Kreuz, das ist nicht mehr auf der Erde und das ist auch noch nicht im Himmel. Jesus ist für uns die Brücke, die ausgestreckte Hand, der menschgewordene Sohn Gottes, dazwischen. Das Kreuz der totalen Demütigung wurde zum weltweiten Zeichen der christlichen Hoffnung. Und die Vielfalt im Thema Jesus gibt mir Gewissheit. Er meint auch dich und er meint auch mich. Unsere Unterschiede dürfen nicht nur sein, sie sind sogar gewollt. Klammer auf, das wäre auch schrecklich, wenn es nur Michael Behrens gäbe, Klammer zu. Wer zum Team Jesus der Gegenwart gehört, ist jederzeit herzlich willkommen. Sofort, bedingungslos, vielfältig und in aller Freiheit. Amen.